Der Name von Kurs 4 ist der Beweis von zukünftigen Leben. Und wenn man zukünftige Leben beweisen kann, dann gilt das natürlich auch für vergangene Leben. Wir haben gestern Abend schon besprochen, dass im Kloster in jedem Jahr für einige Monate Logik studiert wird. Und dann folgen die Debatten, und die Debatten finden zwischen den drei großen Klöstern statt, Serra, Ganden und Drepung. Studiert wird ein Buch von Meister Dharmakirti, der um 700 nach Christus gelebt hat. Das erste Kapitel behandelt Logik. Und die buddhistische Logik ist genau die gleiche Logik wie die Logik des Aristoteles. Die Logik ist die gleiche, weil der menschliche Geist auf gleiche Weise funktioniert. Wenn A, dann B, und wenn B, dann C und so weiter. Der Unterschied zwischen der buddhistischen Logik und der weltlichen Logik liegt in den Zielen. Was wollen wir mit Logik erreichen? Geshe-la war bei den Winterdebatten und sagt, wenn es um das zweite Kapitel von Meister Dharmakirtis Text ging, waren die Tibeter nicht sonderlich gut. In diesem Kapitel geht es um die vergangenen und die zukünftigen Leben. Und warum waren sie nicht sonderlich gut? Weil die Tibeter in einer Kultur aufgewachsen sind, die das als gegeben hinnehmen und das gar nicht hinterfragt haben. Auch Kedrupche, das ist einer der engen Schüler von Chetsong Kapa, hat vor 500 Jahren gesagt, jeder in Tibet glaubt an vergangene und zukünftige Leben, nur weil ihre Mutter es gesagt hat. Und er hat keinen einzigen Tibeter getroffen, der ihm erklären könnte, warum das so ist. Und dann hat er sich aufgemacht und den Beweis geführt, den ihr auch im Reading lesen könnt. Weitere Beweise von Meister Dharmakirti werden in dem Kurs besprochen, und es gibt auch eine direkte Erfahrung, da haben wir gestern schon ganz kurz darüber gesprochen, von künftigen und vergangenen Leben in tiefer Meditation. Es gibt also zwei Möglichkeiten, zukünftige Leben festzustellen. Eine ist, sie direkt zu sehen, und die andere ist, es durch Logik zu begründen. Und wir sprechen jetzt über den logischen Beweis, aber nach meiner Erfahrung ist die erste Methode auch eine absolut valide, die Zweifel ausräumt. Wir reden noch ein bisschen über die Wahrnehmungstheorie. Wie nehmen wir Dinge wahr? Wie können wir etwas wissen? Wie können wir etwas erkennen? Logik und Wahrnehmung sind eng verknüpft und ein wichtiges Fundament, um die Leerheit zu verstehen und direkt zu sehen. Also, wie kommt es, dass wir zwei Rechtecke sehen und verstehen, das eine ist ein Auto, das andere ist ein Tisch? Was passiert in unserem Geist bei diesem Prozess? Und mit diesen Fragen beschäftigen wir uns in Kurs 4. Diese Präsentation kommt von den Sutristen, der zweiten der vier Schulen im alten Indien, die Sau-Tantriker mit U. Und deren Grundlage sind die Sutren, und die lehren sehr viel Logik. Zema auf Tibetisch, Pramana auf Sanskrit und Wahrnehmung auf Deutsch. Pramana ist eine gültige, normale Wahrnehmung von etwas. Und wir haben täglich Millionen davon. Ein Beispiel für eine ungültige Wahrnehmung ist, wenn wir im Herbst eine Allee längs fahren und ein Windstoß die Blätter so aufwirbelt, dass wir denken, das ist ein Eichhörnchen auf der Straße, und wir treten erschrocken auf die Bremse. Das ist dann eine ungültige Wahrnehmung. Oder wir haben eine Ärgerattacke und denken, dass jemand uns hintergeht, was gar nicht stimmt. Aber unter dieser heftigen emotionalen Attacke können wir nicht klar denken. Ein anderes Beispiel sind Wahnvorstellungen oder Eindrücke unter Alkoholeinfluss oder anderen Drogen. Auch das sind ungültige Wahrnehmungen, nicht gültige Wahrnehmungen. Ein berühmtes Beispiel in den Texten ist, dass man ein Boot rudert und aus einem bestimmten Augenwinkel sieht es so aus, als würden sich die Bäume am Ufer bewegen und nicht das Boot. Und wir kennen diese Situation, wenn wir im Zug sitzen und neben uns der Zug anfährt und wir denken, wir fahren los. Aber wenn wir diese Beispiele mit den gültigen Wahrnehmungen vergleichen, sind die ungültigen sehr selten. Normalerweise haben wir den ganzen Tag über gültige Wahrnehmungen, laut dieser Schule. Da ein wichtiger Hinweis. Gültige Wahrnehmungen sind eng verbunden mit mentalen Bildern. Und wer die mentalen Bilder versteht, kann die Leerheit direkt sehen. Ein Beispiel, wie das Wort Thema verwendet wird, ist: Ich habe eine gültige Wahrnehmung, Thema, von etwas und deshalb existiert es. Die Definition von Existenz im Buddhismus ist: alles, was ich durch eine gültige Wahrnehmung wahrnehme. Wenn ich es sehe durch gültige Wahrnehmung, dann existiert es. Und wir haben gestern schon darüber gesprochen, es gibt einen kleinen Unterschied zwischen gültig und korrekt. Ein Beispiel ist, als Artdirektorin war ich verantwortlich für den Titel des Magazins. Etwas, womit ich am meisten gekämpft habe. Der Titel ist eines der Hauptverkaufselemente. Und er spricht dich entweder direkt an oder du verschwendest keinen zweiten Blick darauf. Mein Job war, mit den Titeln so viele Menschen und Käufer wie möglich anzusprechen. Und ich war diejenige, die verantwortlich war, wenn der Titel abgeschmiert ist. Ich habe mein Bestes getan und ich habe meine Fähigkeiten und mein Wissen entsprechend den Titel gestaltet. Und wenn der nicht verkauft hat, dann war die Entscheidung trotzdem basierend auf einer gültigen Wahrnehmung, obwohl sie nicht korrekt war, wie sich dann im Nachhinein herausgestellt hat. Korrekt waren die Titel, mit denen wir Erfolg hatten. Oder ein anderes Beispiel war dieses Missverständnis mit den Teilnehmern und den Zertifikaten online oder persönlich anwesend. Harald hatte mir noch eine E-Mail geschickt und gefragt, ob Teilnehmer online teilnehmen können. Und ich habe gesagt, ja, natürlich. Und deshalb hat er das auf eine Weise interpretiert, die eine gültige Wahrnehmung war, wie sich aber herausstellt, nicht korrekt.
Das kann nicht sein.
Was kann nicht sein?
Das kann nicht sein, dass das Magazin sich durch den guten Titel verkauft. Das würde all unseren Aussagen widersprechen.
Ja, das hast du natürlich recht, wenn wir jetzt das als ein anderes Beispiel genommen hätten. Ja? Aber wir reden jetzt von gültiger und korrekter Wahrnehmung. Und dafür ist dieses Beispiel genau richtig.
Also korrekt meint das, was zum Erfolg führt, oder?
Das korrekt meint in diesem Sinne, dass sich auch im Nachhinein rausstellt, dass es richtig ist. Ja. Ein anderes Beispiel ist, das hatte ich gestern auch schon erwähnt, unsere korrekte Wahrnehmung, oder es heißt in der Prasangika Madhyamika, dass wir, bevor wir die Leerheit direkt gesehen haben, niemals, noch niemals eine korrekte Wahrnehmung gehabt hätten. Und deshalb machen wir jetzt diese Unterscheidung zwischen gültig und korrekt.
Darf ich kurz was fragen? Mhm. Wir waren gestern indisch essen. Mhm. Wir haben die Wahrnehmung gehabt, dass es eine große Speisekarte gab. Mhm. Und Ulrike den Vorschlag gemacht hat, dass wir gemeinschaftlich was aussuchen und gemeinschaftlich essen. Das war die Wahrnehmung. Und korrekt war sie dann deshalb, weil wir alle das Essen für super toll empfunden haben.
könnte man so sagen, weil sich herausgestellt hat, auch im Nachhinein, ja, dass es allen gegessen haben. Dass es allen geschmeckt hat, hoffentlich. Ja,
ja. Aber es ging ja, dass alle das Gleiche essen, oder? Gültige Wahrnehmung, alle essen das Gleiche. Hier. Eine Bestellung, oder? Wir essen gemeinschaftlich.
Also die gültige Wahrnehmung war, wir sind in einem indischen Restaurant und es gibt viele gute Speisen. Mhm. Und die korrekte Wahrnehmung war, wenn es dann auch wirklich allen geschmeckt hat, nachdem wir diese vielen guten Speisen bestellt haben.
Korrekt bezieht sich auf gut, oder?
Da, in dem Fall würde ich das auf gut beziehen. Ich wüsste jetzt sonst nicht, worauf ich das beziehen sollte, in gültig und korrekt. Das, ne? Ja, genau. Ja.
Ja. Ja. Man könnte in dem Beispiel zum Beispiel sagen, es war gültig und korrekt, dass wir nur 6 Speisen ausgesucht haben, weil das dann schnell ging. Und wenn wir jetzt 20 verschiedene Speisen ausgesucht hätten, dann hätte es ewig gedauert.
Genau, wenn das der Grund war, ne, auf der die also erste Entscheidung...
Nein, der ist dann auch korrekt.
Genau, genau, weil es sich herausgestellt hat, dass das stimmt. So, ja. Aber, also ich erwähne das an dieser Stelle, weil wir später diese Unterscheidung machen, ja, zwischen der gültigen Wahrnehmung, die die Sau Tantrika beschreiben, und der Prasangika, die sagen, wir hatten noch niemals eine korrekte Wahrnehmung.
Weil dann das Karma ins Spiel kommt.
Weil dann die Leerheit ins Spiel kommt.
Karma und Leerheit, ne?
Genau.
Ja,
okay. Genau. Okay. Also wir hatten anfangs gesagt, dass die buddhistische und die weltliche Logik gleich sind, sich aber im Ziel unterscheiden. Und das Ziel buddhistischer Logik ist, uns zur Erleuchtung zu bringen. Das Ziel ist, uns Dinge sehen zu lassen, die für unsere Sinne unsichtbar sind. Jeder Mensch in unserem Reich hat in seinem Geist sehr subtile, unsichtbare Blockaden. Und wir können sie uns als kleine, durchsichtige Kugeln vorstellen. Unsichtbar, aber zahlreich vorhanden. Das sind die blinden Flecke in unserem Geist. Wenn wir davon befreit sind, dann können wir die anderen Realitäten um uns herum wahrnehmen. Außergewöhnliche Dinge, von denen wir niemals gedacht hätten, dass sie existieren. Wir können vergangene und zukünftige Leben sehen. Alle Arten von Wesen in diesem Raum. Erleuchtete Wesen, die uns ständig umgeben. All das können wir durch die Blockaden in unserem Geist nicht wahrnehmen. Wir sind damit geboren worden. Aber unsere Praxis, das Studium, die Meditation, die Retreats und so weiter, all das hilft uns, diese Blockaden wegzuräumen. Und mit der Zeit werden die Blockaden immer weniger und weniger kraftvoll, sodass wir immer öfter einen Blick erhaschen können in die anderen Realitäten. Und je weiter wir in unserer Praxis Fortschritte machen, desto mehr können wir davon wahrnehmen. Diese subtilen Hindernisse zu zersetzen, das ist das Ziel. Und wir nutzen als erstes Werkzeug das Studium und darauf basierend arbeiten wir uns mit Logik durch die blinden Flecken. Okay, ihr habt Fragen, Sie haben mehrere Gesichter gesehen. Dringende Fragen. Sind sie sehr dringend? Sonst würde ich gerne die ans Ende stellen, dass wir sagen, merkt sie euch, notiert sie euch, dann bleiben wir hier im Fluss.
Vielleicht lösen sie sich eh auf.
Und oftmals ist es so, genau, dass sie sich eh auflösen. Okay. Ein ganz schönes Bild finde ich auch, wie ein Pferd mit Scheuklappen. Ja? Das Pferd kann nur sehen, was auf der Straße vor ihm passiert. Und wir reden mit dem Pferd und sagen, Da gibt es etwas neben der Straße. Da sind Bäume und Wiesen und Häuser, aber du hast Scheuklappen, die verhindern, dass du siehst, was neben der Straße alles ist. Und das Pferd sagt, das glaube ich erst, wenn ich das sehe. Und dann fängst du an, mit dem Pferd zu argumentieren. Und nach einer Weile sagt es, okay, ich gebe zu, dass es möglich ist, dass neben der Straße auch Bäume existieren. Und auf eine Weise hat das Pferd das erste Mal durch die Scheuklappen geschaut. Und zwar noch nicht mit den Augen, aber durch Logik. Wenn wir durch Logik eine Möglichkeit anerkennen, die wir nicht mit unseren Sinnen wahrnehmen, durchstoßen wir unsere Scheuklappen. Und später, wenn wir die Hindernisse alle beseitigt haben, sehen wir die tantrischen Engel neben uns sitzen und können uns direkt mit ihnen verständigen. Wir beginnen immer mit dem Intellekt, mit Schlussfolgerungen. Mit unserer Logik durchlöchern wir die blinden Flecken. Wenn A und B und C gegeben sind, dann muss es wahr sein, dass D richtig ist, auch wenn ich es nicht sehen kann direkt. Wir durchlaufen einen Lernprozess und das erste Mal, dass wir einen Engel sehen, ist durch Logik und noch nicht direkt. Wahrscheinlich zumindest. Erst wenn wir mit unserer Vernunft die Dinge klar und logisch erkennen, werden wir andere Arten von Durchbruch und Erkenntnissen haben, die vielleicht nicht mehr so logisch und vernünftig sind. Aber zunächst müssen wir lernen, argumentieren und verstehen. Und deshalb sind Debatte und analytische Meditation so wichtig. Das erste Ziel buddhistischer Logik ist in einem Zitat von Lord Buddha. Nur ich oder eine andere Person wie ich kann andere Menschen beurteilen. Alle anderen werden versagen oder fallen in die unteren Reiche. Dieses Nyampar Gyurtare wird manchmal als Fail oder auch als Fall übersetzt. Das heißt, nur jemand, der eindeutig den Geist anderer lesen kann, also ein erleuchtetes Wesen, kann andere beurteilen. Aber normale Menschen wie wir sollten niemals andere normale Menschen beurteilen. In den Winterdebatten ist die erste Frage, was ist das Ziel buddhistischer Logik? Und du sagst, du sollst niemals über andere urteilen. Dann wirst du nach einem Zitat gefragt, um das zu belegen. Nur ich oder eine Person wie ich kann andere Menschen beurteilen, alle anderen werden versagen. Und Geshe-la hat lange nach der Quelle des Zitats gesucht und es schließlich in einem Buch von Lord Atisha gefunden. Es heißt, eine Sammlung von Geschichten aus den Sutras. Und es ist ein Auszug aus einem Sutra mit folgender Geschichte. Ein Mönch, der in einem Kloster in einer ländlichen Gegend war, hatte durch Studium und Praxis echtes Bodhicitta erreicht und dachte, es wäre eine sinnvolle Sache, in die Stadt zu gehen und dort buddhistische Belehrungen anzubieten. Und seine Motivation war reinstes Mitgefühl. Er ist also losgezogen und hat begonnen zu unterrichten. Ein anderer Mönch im Kloster war eifersüchtig auf ihn und hat begonnen, Gerüchte zu streuen. Der Grund, weshalb er in die Stadt gegangen ist, sei ein ganz anderer. Und er würde dort seinen Begierden nachgehen und Schlechtes tun und so weiter. Und das Gerücht wurde im Kloster verbreitet und die Situation hat sich sehr schnell so verschlechtert, dass der erste Mönch das Kloster verlassen hat und an einen anderen Ort gezogen ist. Und in Wirklichkeit ist der Mönch aus Mitgefühl in die Stadt gegangen, um den Laien dort durch Belehrungen zu helfen. Und er hat in keinster Weise Schlechtes getan. Und auch aus reinem Mitgefühl heraus hat er beschlossen, das Kloster zu verlassen. damit dort keine Zwietracht oder kein Streit entstehen. Und Lord Buddha sagt, dass der Mönch, der über ihn geurteilt hat und ihn mit all den unwahren Dingen beschuldigt hat, 500 Leben als Hund verbracht hat und dann in den folgenden 500 Leben, jedes Mal, wenn er ein Mönch wurde, seine Ordinierung wieder verloren hat. Und das war das Ergebnis des falschen Urteils und davon, dass er Gerüchte in Umlauf gebracht hat, die falsch waren. Und dann sagt Lord Buddha, und wisst ihr, wer dieser Mönch war?
Ja.
Genau, das war ich. Ich war der eifersüchtige Mönch. Und das ist immer die Pointe im Vinaya. Ich war für 500 Leben lang ein Hund. Ich habe meine Mönchsgewänder 500 Leben lang verloren. Und aus Mitgefühl sage ich euch, urteilt nie über andere, solange ihr nicht allwissend seid. So, heißt das, wir können nicht die Handlungen anderer beurteilen?
Nein, nein.
Ja, sollen wir einfach zuschauen, wie jemand ausgeraubt wird und sagen, Dieb, ich kann nicht über dich urteilen, mach, was du willst.
Die Handlung, die Motivation können wir nicht beurteilen.
Ja,
aber
genau.
Die Handlung ist ja trotzdem eine reale, die wir sehen.
Genau, absolut, genau. Ja, also, wenn wir sehen, dass jemand anderem etwas Schlechtes zu tun scheint, anzutun scheint, ja, dann müssen wir etwas sagen. Aber wir müssen uns immer darüber im Klaren sein, dass wir niemals zweifelsfrei den Menschen beurteilen können. Wir wissen nicht, was eigentlich abgeht, ja, warum ein Mensch etwas tut. Wir können eine schändliche Handlung verurteilen und versuchen, Schlimmes zu verhindern. Das ist auch unser Auftrag als Bodhisattvas. Aber niemals die Person verurteilen. Es gibt so viele verschiedene Beweggründe, warum ein Mensch etwas tut, und die sind uns verborgen. Aber in unserer Arroganz denken wir, wir sind in der Lage, genau zu verstehen, was eine Person tut und welche Geistesgifte dahinter stehen. Natürlich nur bei den anderen. Nicht bei uns selbst. Nach bestem Wissen und Gewissen müssen wir Böses verhindern. Aber wir müssen auch im Hinterkopf der Möglichkeit Raum geben, dass die Person etwas Wichtiges oder Heiliges tut. Und es ist kein Widerspruch zu handeln. Und wir müssen handeln, um Leid zu verhindern. Aber wir müssen uns die Begrenztheit unserer Wahrnehmung eingestehen. Und das ist der Zweck buddhistischer Logik. Im ersten Schritt müssen wir die Grenzen unserer Wahrnehmung kennen. Wenn wir unseren Geist beobachten, erkennen wir, dass wir automatisch ständig andere, die uns begegnen, beurteilen. Der ist das und so und das nicht. Ich meine nicht das, was sie tun, sondern die Person an sich. Und wir müssen damit wirklich sehr, sehr vorsichtig sein, denn das ist die Quelle von echt schlechtem Karma. In Sedona hat Geshe-la gesagt, wir pflanzen einen guten Samen und dann hobeln wir durch unsere Mental Afflictions so lange an dem Samen, bis nichts mehr übrig bleibt von diesem guten Samen. Und dieses Urteilen ist ein Geistesgift. Und wir müssen sehr wachsam sein und unser Buch führen und die vier Kräfte zur Bereinigung machen. Zema oder Pramana ist gültige Wahrnehmung und es gibt zwei grundlegende Arten von Zima. Die erste Art ist die direkte gültige Wahrnehmung. Zum Beispiel die Wahrnehmung von Farben und Formen. Hier. Von meinem Buch hier. Oder die Wahrnehmung von den Geräuschen, die ich mache, wenn ich spreche. Wir brauchen keine Logik, um diese Dinge wahrzunehmen. Das ist die offensichtliche Realität. Wir müssen kein Einstein sein, um blau zu sehen. Und wir brauchen keine Logik, um unsere Gedanken zu hören und um zu hören, was ich sage. Diese offensichtliche Realität kann von unseren Sinnen wahrgenommen werden. Nun gibt es aber Dinge, die etwas schwieriger sind wahrzunehmen. In den Schriften gibt es zwei Beispiele. Zum einen die Leerheit, von der es heißt, schwer zu sehen. Und dann das subtile Wirken von Karma, das sehr schwer zu sehen ist. Im deutschen Übersetzungen heißt das oft auch verborgen und tief verborgen. Karma ist also noch schwerer zu sehen als die Leerheit. Nicht das Resultat, ich meine, das Resultat sehen wir, aber die subtile Wirkweise von Karma ist damit gemeint. Die Details, warum sind die Kratzer an meinem Computer entstanden und was erschafft die Fusseln auf dem Fußboden? Jede einzelne Fussel, wo kommt die her? Warum hat meine Augenbraue diese Form? Und was ist verantwortlich für jeden einzelnen Winkel jedes Augenbrauenhaares, jedes Einzelnen? Also, wir müssen ein Buddha sein, um das zu verstehen. Um direkt sehen zu können, was zu dieser Fusselkonfiguration geführt hat, braucht es einen Buddha. Das führt uns zur zweiten Art von Zema, die herleitende oder deduktive gültige Wahrnehmung. Dinge, die wir uns durch Logik erschließen. Wie oft nutzen wir Logik am Tag, um etwas zu erkennen? Okay, was ist das?
Ein Stift.
Okay, du darfst jetzt nicht mitmachen. Und du auch nicht, genau. Habe ich einen Stift in meiner Hand?
Nein.
Nein. Genau. Genau. Also, ihr hattet eine erste direkte gültige Wahrnehmung, ne, als ihr euch den Stift gezeigt habt, und dann eine herleitende direkte gültige Wahrnehmung, um etwas wahrzunehmen, das auf eine tiefere Realität gefallen ist. Ob ich einen Stift in der Hand habe oder nicht, ist euch verborgen, außer euch beiden. Und ihr musstet eine andere Art von Zema benutzen, um zu sehen oder zu wissen, ob ich einen Stift in der Hand halte oder nicht. Ist diese Wahrnehmung genauso gültig wie die erste? Also im ersten Teil konntet ihr ja den Stift in meiner Hand sehen und dann habt ihr gehört, dass etwas runtergefallen ist. Aber ihr seht meine Hand nicht mehr. Ja, dadurch entsteht vielleicht ein kleiner Zweifel. Ja? Aber im Prinzip können wir sagen, dass diese Art der Wahrnehmung ebenso gültig ist wie die direkte, wenn die Logik hält, wenn sie narrensicher ist, wenn etwas vollkommen logisch ist. Ihr müsstet sagen, die Wahrscheinlichkeit ist sehr groß, dass du keinen Stift in der Hand hältst, weil ich ein Geräusch gehört habe, das ein Stift macht, wenn er runterfällt. Im Buddhismus heißt es, dass gleich, ob etwas durch direkte Wahrnehmung zu sehen ist oder etwas durch herleitende Wahrnehmung, die Ergebnisse sind gleichwertig gültig. Wenn es klingelt, dann sind wir sicher, dass jemand vor der Tür steht, auch wenn wir diese Person nicht sehen. Und wenn wir die Leerheit direkt sehen wollen, müssen wir sie uns erst durch herleitende Logik erschließen. Denn das ist der Prozess, den wir durchlaufen müssen. Ihr erinnert euch an die Todesmeditation im Lamrim. Am Ende, im Kristalllicht, gibt es den Schritt, an dem wir sagen, und ich erkenne, dass es die Leerheit ist. Und das ist das Resultat von vorbereitender, herleitender Wahrnehmung. Wir nutzen diese Wahrnehmung den ganzen Tag und das Ergebnis ist genauso korrekt und akkurat wie die direkte Wahrnehmung. Kommen wir zu den verschiedenen Ebenen von Realität. Wir haben bereits von offensichtlicher Realität im Zusammenhang mit direkter, gültiger Wahrnehmung gesprochen. Es gibt auch eine verborgene Ebene der Realität. Ein Objekt dieser Ebene ist Leerheit. Geschela hat ein Beispiel gegeben aus einer Winterdebatte in Ganden. Also, ist Blau, die Farbe Blau, ein Objekt der offensichtlichen Realität oder der verborgenen Realität, die wir uns durch Logik erschließen müssen?
Wenn ich blind bin, dann für wen?
Richtig, genau. Zunächst für uns ist Blau ein Objekt der offensichtlichen Realität. Aber für einen blinden Menschen ist das gleiche Objekt zu einem Objekt der verborgenen Realität geworden. Und das ist sehr tiefgreifend, weil jedes Objekt zu der ein oder anderen Realität gehören kann, abhängig davon, wer schaut. Wie viele Objekte der verborgenen Realität gibt es für ein erleuchtetes Wesen? Keine. Die subtile Wirkweise von Karma, die Gründe für die Fusselanordnungen auf dem Fußboden, die Leerheit von jedem einzelnen Objekt in diesem Raum und Blau sind alle offensichtlich für ein erleuchtetes Wesen. Sie brauchen keine Logik mehr, um all das zu sehen. War das jetzt eine ganz dringende Frage? Oder war, da hast du einfach nur mit dem Stift gespielt?
Nee, weil ich mich gerade frage, ob es überhaupt dann für ein nicht erleuchtetes Wesen eine offensichtliche Realität gibt.
Ja, das ist ja wieder dieser Unterschied zwischen gültiger Wahrnehmung und korrekter Wahrnehmung.
Das hat nichts mit täuschender und korrekter Weltsicht zu tun.
Nee. Und wir sind jetzt in dieser Schule, die über die gültige Wahrnehmung spricht. Also, gut. Für einen blinden Menschen wurden die Farben alle zu verborgener Realität. Und wir können ihm nur logisch erklären, dass es zum Beispiel Rot und Grün gibt und deshalb die Autos stehen bleiben oder anfahren. Und wenn wir das gut erklären, warum ihr Blindenhund stehen bleibt, oder warum plötzlich alle Autos stehen bleiben. Und dann können Sie das Konzept von Farbe verstehen und akzeptieren. Sie haben die Farben in einer bestimmten Weise wahrgenommen, nämlich durch Logik. Okay, wir haben offensichtliche Realität und verborgene Realität mit dem Beispiel der Leerheit. Und jetzt kommen wir zur zutiefst verborgenen Realität. Und dazu gehört die stark subtile Wirkweise von Karma, die schwer nachzuvollziehen ist, selbst mit herleitender Logik. Und wahrscheinlich müssen wir uns hier auf Logik verlassen, aber brauchen zusätzlich Informationen von jemandem, der das Wissen hat und nicht lügen kann. Und es gibt eine buddhistische Praxis, in der etabliert wird, dass Lord Buddha nicht lügen kann. Zunächst gehen wir durch diese Praxis mit Logik und dann erst sagen wir, okay, also ich kann davon ausgehen, dass die Aussagen des Buddha wahr sind und werde sie als Basis für all die Dinge, die ich durch eigenes logisches Herleiten wahrscheinlich für eine ganze Zeit noch nicht verstehen kann, nehmen. Das heißt, wir gründen unsere Handlungen auf die Aussagen des Buddha, nachdem wir logisch begründet haben, dass er eine Person ist, die niemals lügt. So, in den Schriften wird die Frage dann aufgeworfen, warum der Buddha denn jemand ist, der niemals lügen könnte und was der größte Hinweis darauf ist. Und man stützt sich vor allem auf seine Aussagen: Alles ist Leiden, alles ist veränderlich, alles ist vergänglich, alles stirbt. Weil das wahr ist. Weil wir jeden Tag den Beweis dafür haben, wenn wir nur richtig hinschauen. Und niemand anders hat uns das gesagt. In aller Deutlichkeit und Konsequenz. Alles stirbt. Wach auf und mach was mit deinem Leben. Vergeude keine Zeit. Er hat uns als einziger diese Wahrheit gesagt und darauf basiert das buddhistische Verständnis, dass der Buddha niemals lügt und sich niemals irrt. Lord Buddha ist die einzige Person, die uns jemals genau dieses Leiden beschrieben hat, das wir erleben. Alle anderen wollen nicht darüber reden. Seine Heiligkeit, der Dalai Lama, wird in Interviews öfter gefragt, ob es nicht furchtbar, deprimierend und pessimistisch sei, über Tod und Leiden nachzudenken. Und er sagt aber, das ist unsere Realität, ja? Und es geht uns besser, wenn wir das anerkennen können. Deshalb heißt es, dass Lord Buddha eine Person der gültigen Wahrnehmung ist. Die Definition einer gültigen Wahrnehmung ist ein frischer, fehlerfreier Geisteszustand. Das ist die gültige Wahrnehmung im Allgemeinen. Und die Definition einer Person der gültigen Wahrnehmung ist ein erleuchtetes Wesen, denn die haben ja nur noch gültige Wahrnehmungen, mit dem Sinngehalt, dass sie niemals lügen. Ein erleuchtetes Wesen mit dem Sinngehalt, dass sie niemals lügen. Mit der Konnotation. Die schriftliche Quelle all dessen stammt von einem berühmten Zitat, den ersten Zeilen von Meister Dignagas Buch über Logik. Ich verbeuge mich vor dem Beschützer, der in die Glückseligkeit gegangen ist, dem Lehrer, dessen Wunsch es ist, allen Lebewesen zu helfen, und vor dem, der zum einen mit gültiger Wahrnehmung geworden ist. Wenn ihr das mitschreiben wollt, kann ich das gerne nochmal wiederholen. Also ein Zitat von Meister Dignaga in seinem Buch über Logik. Ich verbeuge mich vor dem Beschützer, der in die Glückseligkeit gegangen ist. Dem Lehrer, dessen Wunsch es ist, allen Lebewesen zu helfen. Und vor dem, der zum einen mit gültiger Wahrnehmung geworden ist. Meister Dignaga hat ein paar Generationen vor Meister Dharmakirti gelebt. Einige sagen auch, es war sein direkter Lehrer. Er hat ein Buch über Logik geschrieben und seine ersten Zeilen widmet er Lord Buddha. Man könnte jetzt denken, das sei eine der Ehrerbietungen, wie sie in allen Schriften zu finden sind. Aber Geshe-la sagt, das ist mehr und darin steckt eine wichtige Aussage. Er verbeugt sich vor Lord Buddha, einer Person der gültigen Wahrnehmung, einer Person, die nicht lügen kann. Jemand, der sich um andere kümmert, mehr kümmert als um sich selbst. Jemand mit ultimativem Mitgefühl. Die Leute kamen zu Meister Dignaga und haben gefragt, wie kann man denn ultimatives Mitgefühl haben? Wie kann man sich denn mehr um andere kümmern als um sich selber? Wie kann man jeden Moment seines Lebens damit verbringen, sich um andere zu kümmern, ihnen zu helfen, auf eigene Kosten und auch wenn man dafür angegriffen wird und sie nichts davon wissen wollen? Zum Beispiel. Wer ist so verrückt, das zu tun? Und Meister Dignaga sagt, der Buddha. Er hat also eine andere Antwort gegeben, als du eben, Christa. Und, aber ich meine, das Ideal dessen, was du sagst, ist natürlich so, genau. Die Leute haben dann gefragt, aber wie wird man denn so mitfühlend wie ein Buddha? Und Meister Dignaga sagt, das kann man durch eine Praxis lernen und es heißt Bodhicitta. Und sie fragen, ja, aber wie lange dauert das? Und er antwortet, viele Leben. Er antwortet, viele, viele Leben. Und darauf antwortet eine bestimmte Gruppe Hindus im alten Indien, haha, sowas ist totaler Blödsinn, es gibt keine mehreren Leben. Und das war sehr ungewöhnlich, weil im alten Indien fast alle hinduistischen Schulen an Reinkarnation geglaubt haben. Aber die Charvakas kamen zu Meister Dignaga und sagten, es gibt keine weiteren Leben. Nur dieses eine. Wenn der Geist stirbt, oder der Geist stirbt, so rum, der Geist stirbt, wenn der Körper stirbt. Oder versuch du mal mit einer Leiche zu reden. Wenn der Körper nicht mehr sprechen kann, kann er auch nicht mehr denken. Der Geist ist tot. Und so ist eine Debatte entfacht worden. Meister Dignaga hat Lord Buddha gepriesen, gesagt, der Buddha hat ultimatives Mitgefühl, das er über viele Leben hinweg entwickeln musste. Viele, viele Leben hinweg. Und wir sprechen in der nächsten Klasse dann weiter darüber. Eine weitere Implikation ist, dass es möglich ist, zu einem allwissenden Wesen zu werden. Der Unterschied zum christlichen Glauben hier ist, dass Gott nicht nur allwissend ist, sondern auch allmächtig. Wir glauben, dass kein allmächtiges Wesen existiert. Und aus buddhistischer Sicht ist der Beweis dafür traurigerweise sehr einfach. Es gibt Krebs, es gibt Ebola, Babys verbrennen bei Autounfällen. Was haben sie getan, um das zu verdienen? Wie kann Gott das zulassen? Wir sagen, es gibt kein heiliges Wesen, das diese Katastrophe stoppen könnte. Es gibt kein allmächtiges Wesen. Aber gibt es ein allwissendes Wesen? Ja, einen Buddha. Was heißt das, Allwissenheit? Muss man überhaupt alles wissen? Geht ein Buddha den ganzen Tag rum und klassifiziert alle Gattungen von Pflanzen und Tieren und sagt, ein Parnassius Delphius oder hier haben wir ein Zinkoxid. Ist das Allwissenheit? Ist das damit gemeint? Natürlich nicht. Die Antwort im Text über Logik lautet, Das ist nicht mit Allwissenheit gemeint. Die Essenz von Allwissenheit ist zu wissen, was richtig und was falsch ist. Und das ist genug. Wenn du wüsstest, welche Art von Handlungen allen Wesen vollkommenes Glück bringt, und wenn du wüsstest, welche Handlungen alle Wesen verletzen, dann wärst du allwissend. Das ist die Essenz. Also die Essenz ist, zu wissen, welche Art von Handlungen allen Wesen vollkommenes Glück bringt und welche Handlungen alle Wesen verletzen. Und natürlich kennen Sie auch alle chemischen Elemente und Gattungen und Klassifizierungen und so weiter. Aber das ist nicht die eigentliche Bedeutung von Allwissenheit, Listenwissen. Allwissenheit heißt, Sie kennen den Weg aus dem Leiden. Sie wissen, wenn du diese Dinge tust, dann wirst du ultimatives Glück erlangen. Und wenn du jene Dinge tust, dann wirst du für immer leiden. Nun ist die Frage, wie können wir als normale Menschen prüfen, ob Lord Buddha immer recht hat mit all den Belehrungen, die er gegeben hat? Und dafür gibt es drei Methoden, mit denen wir das überprüfen. Erstens, die Lehren können nicht widerlegt werden durch eine direkte, gültige Wahrnehmung, die wir haben. Zweitens, die Lehren können nicht widerlegt werden durch eine hieb- und stichfeste Argumentation. Und drittens, die Lehren haben keine Widersprüche in sich selbst. Nichts, was Lord Buddha zu einer Zeit gesagt hat, steht im Widerspruch zu etwas, das er zu einer anderen Zeit gesagt hat. Dann gibt es Aussagen in den Sutras, wie zum Beispiel: Töte deinen Vater und deine Mutter. Da würden wir natürlich sagen, dass dies allem widerspricht, was wir gelernt haben. Diese Aussage würde unseren drei Methoden nicht standhalten. Deshalb müssen wir eine weitere Prüfung vornehmen, um zu verstehen, ob eine Aussage wörtlich oder symbolisch gemeint ist. Auch hier gibt es wieder drei Regeln. Erstens, was war die wahre Absicht hinter der Aussage? Zweitens, widerspricht es etwas, das offensichtlich ist, zum Beispiel auf eine weiße Wand zu deuten oder auf eine blaue Wand zu deuten und zu sagen, die ist rot? Oder gibt es einen triftigen Grund dafür, etwas auf eine bestimmte Art zu sagen, um etwas zu erreichen? Und diese drastische Aussage bezieht sich übrigens auf die beiden Geistesgifte Ärger und ignorante Begierde und war natürlich symbolisch gemeint. Denn Ärger und Gier machen uns zu dem, was wir hier sind in diesem Leben. Und wir müssen sie töten um unser höheres Ziel zu erreichen. Hast du eine Frage, Barbara? Oder?
Nein.
Angelika.
Mit Würde, deine Mutter und dein Vater sind Ärger und Begierde.
Ja, genau. Ja.
Gibt es da noch so eine Eselsbrücke dafür oder so? Wieso ist die Mutter jetzt dann die Begierde und der Vater der Ärger? Oder? Mhm.
Für mich ja. Für mich ja. Also für mich ist die Eselsbrücke tatsächlich, dass uns Ärger und Begierde zu dem machen, was wir hier sind.
Ja.
Die, diese Kräfte, ja, die zwingen uns dazu, wiedergeboren zu werden im Reich der Begierde.
Ja, wunderbar.
Ja.
Ich wollte fragen, wenn ich jetzt diese Aussage lese,
ja,
und ich soll mir die drei Fragen stellen, weiß ich ja gar nicht, was die Absicht hinter der Aussage war. Ich kann es mir nur kann mir irgendwas zusammendenken.
Ja.
Wie weiß ich denn, was die wahre Absicht war?
Durch das Studium der Kommentare, durch Interpretation, durch Erfahrung. Durch deine buddhistische Praxis. Wir brauchen immer Lehrer. Ja, genau. Ja.
Das impliziert sozusagen das natürlich.
Ja, genau.
Wie ich das erklären kann.
Genau. Wir brauchen immer einen Lehrer, der uns genau erklärt, was damit gemeint ist. Wir schauen uns dann auch nochmal, ich glaube morgen, weiß ich nicht, die Abhidharma Kosha an, wie sie geschrieben ist, in welchem Code sie geschrieben ist. Ja? Und es gibt einen ganzen ACI-Kurs dazu, das ist der Kurs 15. Okay. Das ist dann der letzte.
Okay.
Warte mal, ich haben der Reihe nach. Hattest du dich auch gemeldet?
Ich wollte nur sagen, Eselsbrücke geht ja mit Yoga, weiblicher Mensch.
Ah, okay, sehr gut, ja, sehr schön.
Und Ärger und Wut.
Ja, genau, sehr schön. Genau. Also Angelika sagt gerade für die Onliner, eine perfekte Brücke ist natürlich die beiden Seitenkanäle, Ärger und Begierde. Sehr schön, weiblich und dem männlichen Element zugeordnet. Wunderbar. Wer hatte sich noch gemeldet daneben? Bernd?
In Arizona hatte Geschler jetzt so eine wunderbare Kaskade erzählt.
Mhm.
Und das würde darauf hindeuten, dass alles, was Buddha sagt, eigentlich nur der Wunsch ist, Leerheit zum Ausdruck zu bringen.
Mhm.
Diese Kaskade ist, dass ich mich selber wahrnehme als ein Selbst,
ja,
dass auf dieser Basis ich dafür sorgen möchte, dass es mir gut geht, so Verlangen entsteht, also das, was du als Gier bezeichnet hast,
ja,
Verlangen entsteht und wenn ich etwas nicht bekomme, was ich gerne hätte,
ja,
oder andersrum etwas vermeiden möchte, entsteht Ärger.
Ja, genau. Da kommen wir noch, wir kommen noch genau auf diesen Flow. Absolut. Dörte.
Den Flow, den kennen wir
auch. Ja, den Flow kennen wir alle. Ja, genau. Besprechen wir noch, meine ich.
Dörte. Wenn ihr einem großen Zweifler oder Kritiker des Buddhismus begegnet, dann würde der auf diesen Hinweis, dass man, wenn man etwas nicht interpretieren kann, in den Schriften studieren muss oder einen Lehrer fragen muss, ja sagen können, dann kriege ich ja nur Antworten aus dem System. Dass die das alle so erklären, dass dabei hinten rauskommt, dass Buddha recht hat, ist ja völlig klar.
Mhm.
Aber wenn ich das selber nicht rausfinden kann, wie kann ich zu den Aussagen aus dem System Vertrauen haben? Könnte mir jemand sagen, wenn ich das so erklären will, dann sagt er, ist mir ja klar, du bist ja einer von denen, die so denken. Es ist klar, dass du die Stellen findest, mit denen du das erklären kannst.
Mhm.
Sowohl in den Schriften, als auch wenn du deinen Lehrer fragst, der denkt ja auch nur so.
Mhm. Also wir haben ja begonnen mit offensichtlichen Wahrheiten. Offensichtliche Wahrheiten, ja?
Ja.
Und diese offensichtlichen Wahrheiten sind sicherlich auch für Zweifler sichtbar. All das, was wir besprochen haben bisher in diesen Kursen, würde ich sagen, war zum allergrößten Teil, also vielleicht bisher kann ich jetzt nicht entscheiden, aber bisher zu 99% offensichtlich. Ja. So, und jetzt kommen wir aber auf die subtile Wirkweise des Karma. Und diese subtile Wirkweise des Karma, wie die zu erklären ist, dazu benötigen wir Kommentare und Lehrer und dieses Studium. Das ist die Komponente, die wir dafür brauchen.
Ja.
Okay.
Und Vertrauen in die Autorität, oder?
Bitte?
Und Vertrauen in die Autorität.
Vertrauen, genau, basierend aber auf die logische Herleitung. Mhm. Ja, mhm. Genau. Und das bezieht sich tatsächlich nur auf die Aussage des Buddha.
Ist das jetzt denn eine offizielle Fragerunde von dieser Einheit?
Anscheinend. Mir, es scheint mir so.
Ja, also die Frage ist, hast du diese Einheit schon abgeschlossen?
Ja, jetzt quasi schon. Also lass uns das ruhig machen. Nachdem schon 10 Fragen gestellt worden sind. Ich glaube, die nächste war Elke oder was war mit euch da hinten? Nein, dann Angelika. Birgit.
Dieses Beispiel mit töte deinen Vater und deine Mutter. War das nicht eigentlich bezogen auf das Gaksha von Vater und Mutter? Dass du eben sie nicht selbst existent sehen sollst? So wie das Beispiel, was der Geshe-Len immer von den 2 Ehemännern bringt auf der Bühne. Den einen, ja, der existiert und der andere, der nicht existiert.
Ja, das macht Sinn, aber in dieser Klasse wird das genau so beschrieben, wie ich das jetzt weitergegeben habe. Aber das macht Sinn, das auch dafür anzuwenden.
Auch zu dem, wo du dann hinkommst.
Ja. Ja.
Okay. Das war in der Viererklasse als Beispiel.
Ja.
Ja. Aber jetzt ist einfach eine andere Variante. Aber im Vierer mag ich mich auch erinnern, war das als Beispiel.
Ja.
Nicht den Self-Existent.
Das macht auch total Sinn, das als Gaksha zu sehen. Aber hier bezieht es sich genau auf Ärger und Begierde. Und zwar, wie wir dann später auch sehen werden, sozusagen als Vorbereitung für diese, du hast es Kaskade genannt, ja? Okay, next one. Ich glaube, Uta, hattest du dich auch gemeldet?
Nein.
Nein? Okay, Monique auch nicht. Dann kommen wir zu Petra.
Bitte, und zwar, ich habe eine Frage, wenn ich zum Beispiel eine Beraterin bin,
ja,
und ich berate Organisationen und aufgrund dessen, was ich halt alles gelernt, studiert und habe, nehme ich da Phänomene wahr, ja, die wichtig sind für die Organisation dort sozusagen darzulegen. Was tue ich aber, wenn die Menschen, die sozusagen in der Organisation dann für eine Umsetzung und so weiter verantwortlich sind oder sozusagen direkt meine Geschäftspartner, die diese Wahrnehmung nicht haben, ja, warum auch immer, wie gehe ich da geschickt vor, dass ich nicht überrumple mit etwas, wo sozusagen noch keine Andockfähigkeit da ist und aber trotzdem diese wichtigen Themen nicht irgendwo unter den Tisch fallen.
Diese Frage möchte Ulrike unbedingt beantworten.
Ja, okay, konkret.
Ja.
Bitte konkret.
Ja, im Prinzip ist es deine Wahrnehmung, dass sie so sind. Das ist, ja? Du arbeitest daran mit den 4 Schritten zum Beispiel. Du hast sie ja so gepflanzt. Ja. Ich meine, das ist eine bittere Erkenntnis und ich rede nicht davon, weil ich es nicht selber dauernd spüre, dass die Menschen, die immer wieder so sind, gerade besonders wegen meiner Gewohnheiten so sind. Und dann arbeitet man mit den 4 Schritten. Und
dass man sozusagen dann andere Kunden trifft?
Ja, dass wenn das jetzt der 2. oder 3. ist, dann merke ich, boah, Muster, da muss ich irgendwas dauernd machen, irgendwas Kleines. Und dann suche ich bei mir, mache die 4 Kräfte und suche mir jemanden, mit dem ich die 4 Starbucks-Schütte machen kann.
Okay, weil natürlich die Kunden ja ich gepflanzt habe. Und
die kommen von mir. Also ich weiß immer, wenn ich es mir zwei oder schon beim zweiten Mal fange, fängt bei mir an, was zu schwirren. Mhm. Weil ich denke, oh, da muss ich irgendwas von mir. Das kann ja nur Joe sein.
Ja, verstehst du?
Okay.
Mhm. Okay, da haben noch viele was zu sagen. Nein? Du hast eine Frage? Okay, hast du noch was dazu zu sagen? Dann bitte.
Ich finde wunderbar, was Ulrike gesagt hat. Das ist eigentlich immer der Punkt, auf den man kommen muss. Aber ich meine, es gibt daneben auch noch genau das andere, nämlich die Richtung auf den anderen sich auszurichten, also das Bedürfnis, das du hast, Petra, da etwas rüberzubringen. Und ich kenne das Dilemma, das meist dann im Endeffekt Ärger auslöst, weil ich feststelle, die Zeit habe ich gar nicht, um das zu machen. Du müsstest ihn eigentlich erst einmal die Grundgesetze von Logik vor Augen führen und dann das, was du erzählst, vor diesem Hintergrund beweisen zu können. Aber die Situation dafür zu schaffen, das zu ermöglichen, dafür hätte ich kein Patentrezept, aber das wäre mein Weg, den ich auch immer wieder versuche und woran ich dann aber verzweifle, weil ich nicht die anderen Leute sozusagen erstmal fit machen kann dafür, um in diesen Gedanken mitzugehen.
Naja, also unser Job ist nicht zu missionieren.
Nein, aber ich gehe ja gar nicht auf sozusagen die Themen, die wir hier lernen und studieren, sondern ich rede von ganz normalen Professionen als Berater, Organisationsberater.
Absolut.
Also da brauche ich gar nicht sozusagen diese Grenze zum Buddhismus überschreiten. Das mache ich sowieso für mich sozusagen eher. Also von dem her, da geht es gar nicht um Missionieren, sondern tatsächlich den konkreten Job, den ich dort habe, zu machen.
Absolut. Ja. Aber ich glaube, du hast ja auch an allen DCI-Veranstaltungen teilgenommen. Ja. Und was Geschiller uns da lehrt, das ist ja diese wunderbare Sprache und diese wunderbare Art, Dinge zu erklären, ohne auf diese ganze buddhistische Philosophie einzugehen. Mhm. Ist ja nichts, also im Kern ist es natürlich nichts anderes als der reine Dharma, aber er hat einen Weg gefunden, das auf eine Weise darzulegen, dass es für viele Menschen, die nichts mit dem Buddhismus zu tun haben, möglich ist zu verstehen.
Weil ich meine, ich sehe absolut Ulrike.
Natürlich, natürlich ist das richtig.
Eine Verschränkung von beiden, weil ich ja als Berater ja trotzdem auch den Job habe, Wissen in ein System einzubringen, das es dort nicht gibt, weil sonst brauchen die mich nicht zahlen.
Genau.
Habe ich eh keinen Job dort.
Nein.
Entschuldige, ich muss dir jetzt helfen. Aber nochmal bei der Ulrike anknüpfen. Also ich sehe es jetzt so, du musst wirklich die Samen pflanzen, dass du auf die Leute kommst, wenn du denen was sagst, dass sie es verstehen. Das ist das Problem. Und das Problem ist doch dann, wenn ich tiefer gehe, bitte korrigiere mich, wenn ich es jetzt falsch interpretiere oder in meinem Geist falsch habe, dass ich irgendwo, wenn Leute zu mir kommen und mich beraten, erstmal aus allen ein Problem mache und die vielleicht nicht verstehen will oder innerlich ablehnende Haltung habe aufgrund von irgendwelchen Ängsten.
Du meinst, das ist die Ursache dafür. Ja, da muss jeder, da würde ich, da muss, ja genau, das ist ja, jeder hat eine ganz eigene, ein ganz eigenes Karma und es sind ganz unterschiedliche Projektionen und wie wir eben gelernt haben, ja, wir können niemals in den Geist einer anderen Person reinschauen. Also muss jeder für sich genau schauen. Wir hatten gestern ein schönes Beispiel dafür. Genau, also irgendjemand hat gefragt, da ging es um Ameisen. Was kann ich gegen die Ameisen tun, wenn die auf meinem Meditationsplatz herumkriechen? Und da muss man einfach genau für sich überprüfen, was ist die Essenz dessen, was einen stört. Und das ist für jeden Menschen etwas ganz anderes. Und wenn man auf die Essenz gekommen ist, dann kann man mit den 4 Schritten arbeiten. Aber nochmal, wie gesagt, im DCI gibt es ganz viele Beispiele dafür, wie wir dieses Wissen in unsere konventionelle Realität tragen können.
Also gerade 8, BCI 8, Leadership.
Alle, ich würde sagen alle. Okay, weitere Frage. Hat das deine Frage etwas
Danke.
Beantwortet?
Ja.
Fein. Okay, weitere Fragen?
Ja, bitte. Du hast gesprochen von Aristoteles und mich hat das Ziel interessiert von Aristoteles.
Ich glaube, das kann ich nicht sagen, aber ich würde sagen einfach, die Wirkweise des Geistes mit darzulegen. Und, aber das, da, sorry.
Aristoteles war ja auch der die Diskursethik begründet hat, der hat sich ja sehr stark mit dem Thema Ethik beschäftigt.
Ja.
Ich weiß nicht, das könnte ich mir vorstellen, dass das direkt mit dem Logikthema zusammenhängt.
Sprechen wir über Sokrates oder Aristoteles?
Wir sprechen über Aristoteles. Das ist das Beispiel, das Gischela gebracht hat. Und ich weiß eigentlich von ihm nur, dass er ein Schüler von Platon war und ein Lehrer von Alexander dem Großen. Und was die, was hinter den Zielen seiner Art der Darlegung von Logik steht, das weiß ich leider nicht. Wenn es jemand von euch weiß, bitte seid herzlich eingeladen, das zu klären. Dörte.
Ich habe eine Frage, die vielleicht etwas ähnlich ist wie Petras, und ich will versuchen zu erklären, was mich bewegt. Mhm. Es ging um das Bewerten von Menschen und um das Bewerten von Handlungen. Mhm. Und dass man natürlich bei einer Handlung, die man für schlecht hält, eingreifen sollte, um zu helfen. Mhm. Aber wie geht es, dass ich die Handlung von jemandem anderen beurteile, wo doch das, was ich wahrnehme, das ist, wozu mein Geist aufgrund meines Karmas gezwungen ist, es zu sehen. Das heißt, ich sehe doch niemals die Intention von dem anderen. Ich sehe doch nur das, was mein Karma mir ermöglicht zu sehen. Mhm. Das führt für mich dazu, dass ich in immer mehr Situationen mich gezwungen fühle zu schweigen, weil ich das ja gar nicht beurteilen kann, was der andere da eigentlich will. Selbst wenn ich jemanden sehe, der mit dem Messer auf einen anderen zugeht, könnte es immer noch sein, dass er gesehen hat, dass der sich mit dem rechten Fuß an einem Seil verfangen hat und das Seil durchschneiden will, damit der nicht fällt, was ich nicht sehen kann. Also da ist, die Grenze ist, rückt immer weiter weg. Und auf der anderen Seite habe ich in solchen geschäftlichen Zusammenhängen, wie Petra das beschrieben hat, oftmals das Gefühl, es gäbe irgendetwas, wo ich was weiß und ich muss unbedingt sagen, wie denn dies oder jenes richtig ist. Wenn ich das dann tue, erlebe ich aber immer wieder danach, dass ich mir verständlich machen muss, dass das gar nicht so richtig war, wie ich das gedacht habe, sondern dass ich lieber hätte dem anderen seinen Lauf lassen sollen oder ihm weiter zuhören sollen, weil ich dann verstanden hätte, wofür das richtig ist. Also schweige ich eigentlich immer nur noch?
Also, natürlich nicht. Ja? Und das Beispiel, das ich genannt habe, war, wenn wir sehen, dass eine Person eine andere Person verletzt oder sich selbst verletzt, dann müssen wir handeln. Das ist unser Auftrag als Bodhisattva. Wir müssen versuchen, nach bestem Wissen und Gewissen, und hier kommen wir zur gültigen Wahrnehmung, aufgrund einer gültigen Wahrnehmung müssen wir versuchen, Leiden zu verhindern. Das ist unser Job. Dadurch kreieren wir auch gute Samen, damit wir ein buddhistisches Paradies erschaffen. So, das ist das eine. Wenn ich mich lediglich auf die Leerheit beziehen würde, dann würden wir sozusagen auf die eine Seite runterfallen, in den Graben des Fatalismus. Und wir sind aber in der Schule des mittleren Weges. Das heißt, wir werden weder auf diese eine Seite fallen und sagen, alles ist leer, nichts spielt eine Rolle, warum soll ich ethisch mich verhalten, es ist ja eh egal. Und die andere Seite ist, alles hat eine eigene Natur. Das ist die andere Seite des Grabens. Wir befinden uns auf dem mittleren Weg. So, wenn wir jetzt etwas beobachten, dann sollten wir uns zunächst einmal genau überprüfen, warum wir etwas sagen. Sagen wir etwas, weil wir wirklich aus Mitgefühl heraus einer Person helfen möchten? Oder sagen wir etwas, weil unsere Mental Afflictions, irgendeines unserer Geistesgifte getriggert ist? Das ist unser Job, deswegen machen wir unsere Praxis, deswegen machen wir unser Buch, um das genau zu beobachten. So, und wenn wir aber der Ansicht sind und das, wenn wir sehen, du hattest vorhin das Beispiel einer Mutter gebracht, wenn ich als Mutter gesehen habe, dass mein Kind sich verletzt, ja, oder da im Begriff ist, irgendwie vom Balkon zu stürzen oder so, da werde ich natürlich helfen. Ja, und es geht auch so weit, dass wenn wir in der Nazi-Zeit gelebt haben und vielleicht eine jüdische Familie versteckt haben und es klopft die SS an meine Tür und fragt, ob es hier denn Juden gäbe, natürlich würde ich sagen nein und würde dieses Karma in Kauf nehmen der Lüge, weil ich das als Bodhisattva versprochen habe. Okay.
Silvia, wie ist es denn eigentlich, wenn ich jetzt Führungskraft bin und ich muss mit meinen Mitarbeitern LBU machen? Leistungsbeurteilung.
Ah, okay.
Dann ist es, denke ich mal, sehr, sehr schwierig, die Taten und den Menschen zu trennen.
Also, du hast andere Erfahrungen. Magst du was dazu sagen?
Also, es ist jetzt, es passt in einer Art und Weise zu Petra oder zu Dörte und auch zu dir, Christa. Wie du selbst gesagt hast, wenn ich es mit der Intention mache, mit dem Mitgefühl, auch wenn wir uns gegenseitig helfen wollen beim Lernen,
ja.
Wenn wir uns einfach sagen, wo steht der andere, was braucht er, dann ist in dem Moment meine Intention das Mitgefühl. Das heißt, bei Petra, die Frage ist, wo steht der Kunde, was braucht er in dem Moment, wo kann ich ihm mit Mitgefühl entgegentreten, dass ich ihn dort abhole, wo er ist. Dann kann ich mein Wissen auch richtig reinbringen.
Weil ich meine, sonst hätte ich als Berater ja keinen Job, weil dann braucht mich ja keiner. Das heißt, für das brauche ich nicht 5 Jahre studieren, weil dann ist das ganze Wissen, was ich lerne, sinnlos, wenn ich es eh nicht einbringen kann. Also irgendwo müssen beide Komponenten, sozusagen die weltliche, normale Realität und das, was wir hier lernen, den Aspekt der Leerheit, gehört verheiratet.
Absolut, und du musst das, was du gelernt hast, was du studiert hast, aufladen. Ne? Ja. Durch gute Samen aufladen. Mhm. Ja, da sind wir wieder bei dem auch, was Ulrike meint. Du hast jetzt dieses, nochmal zu der LBU.
Ja, Leistungsbeurteilung. Also mein nicht jetziger Chef, sondern der davor, den hatte ich 10 Jahre, und wie wir dann die letzte LBU gemacht haben, das war meine allerbeste. Zwischendurch habe ich schon gedacht, ich kann meinen Job eigentlich nicht mehr machen, es wird jedes Jahr schlechter. Und dann hat er gesagt zu mir, wissen Sie, ich hasse es, Menschen zu beurteilen, weil woher soll ich es können?
Ja, sehr weise, schau. Ja. Ja, genau. Aber wir können zum Beispiel, ist immer so eine feine, ja, so eine feine Linie, aber der Schlüssel ist wirklich das Mitgefühl. Gibst du eine Beurteilung, weil du jemand anderen, weil du das musst, zum einen, ja, weil du Vorgesetzte bist, ja, dann musst du wirklich schauen, reinen Herzens das zu sagen, von dem du glaubst, dass es der anderen Person hilft. Wenn wir, weil wir bei diesem Thema sind, uns innerhalb einer Sangha befinden oder gar innerhalb von einer Beziehung oder innerhalb von einer Familie, dann müssen wir ganz, ganz, ganz genau aufpassen. Ganz genau aufpassen. Weil da ist es, je näher wir sind, ja, und vor allem je näher wir einem heiligen Objekt sind, das heißt einem Lehrer oder dem Dharma, dem reinen Dharma, desto mehr kommen unsere eigenen Mental Afflictions zutage. Und die verblenden uns. Und das müssen wir immer wissen, bevor wir in unserer Sangha, in einer Beziehung, dem anderen versuchen zu helfen. Da müssen wir ganz genau aufpassen. Weil da neigen wir wirklich verstärkt zu unseren Projektionen.
Wieso ist das so?
Weil das karmische Objekt zu stark ist. Das ist wie, ja, also in der Sangha richten wir uns alle aus auf einen Lehrer, also egal wer unser individueller Herzlehrer ist, das ist jetzt, meine ich, den großen Lord Buddha, und auf das Dharma, das sind äußerst starke karmische Objekte, und das ist dieses Vergrößerung, so eine Linse, so eine Blende, ja, so physikalisch, es verstärkt alles.
Was meinst du damit? Projektionen haben wir immer die ganze Zeit, das heißt, es verstärkt Projektionen?
Dass die Projektionen stärker sind. Dass sich da diese kleinen Kügelchen, ja, die unsere Verblendung ausmachen, die sammeln sich da, weil das Objekt so stark ist. Ja. Und deswegen sollten wir, und das ist ja auch etwas, was gültig ist, zum Beispiel in der Therapie, dass wir niemals Partner therapieren sollten, ja, als Therapeuten. Und ich sage nur, innerhalb von der Sangha sollten wir ganz vorsichtig sein. Oder innerhalb von Beziehungen dem anderen zu helfen, indem wir ihn auf seine Mental Afflictions hinweisen. Nein, natürlich nicht. Ich weiß ja, dass uns das allen nicht passiert. Ich sage ja jetzt nur theoretisch.
Ja.
Ja, hallo Kerstin.
Ja, jetzt hörst du mich, ja?
Ja.
Ja, wunderbar. Ich wollte nochmal gerne auch nochmal meine Erfahrungen einmal teilen zu diesem, ja, Thema. Manchmal mag ich gar nichts mehr sagen. Oder auch diese Suche, wie kann ich es richtig machen, damit der andere es richtig versteht. Und ich habe eine Erfahrung gemacht, mehrere, viele, viele, viele Erfahrungen, dass ich sagen kann, ich fange mit einer gültigen Wahrnehmung an. Also ich hab jetzt irgendwie den Eindruck, der Gegenüber ist so. Und dann mit Mitgefühl versuche ich halt, etwas zu geben, was ich glaube, was demjenigen vielleicht hilft in seiner Situation. Oftmals stelle ich dann aber fest, dann wechsle ich im Nachhinein zur korrekten Sicht. Manchmal liege ich richtig, manchmal liege ich nicht richtig. Und was ich noch gerne mitgeben würde, ist, also meine Erfahrung ist der Lernprozess, und das finde ich ganz wichtig. Also nur weil ich das Buddhistische studiere, bewahrt es mich nicht davor, zu erkennen, dass ich manchmal meine erst wahrgenommene gültige Wahrnehmung gar nicht korrekt ist. Und das will ich nur mitgeben. Also ich finde, diesen Lernprozess ist unheimlich gut, das auch zuzulassen.
Ja.
Und ich brauche mein Gegenüber dafür. Also ich muss manchmal Dinge aussprechen, weil ich sonst gar nicht wahrnehmen kann, was ich für eine Wirkung habe. Und nur so kann ich lernen, auch in Richtung Skills oder Memes nachher auf Dauer. Also das wollte ich nur gerne nochmal teilen, weil es für mich wirklich große Erkenntnis war, eben auch mir selber zuzugestehen, dass ich nicht von vornherein immer wirklich korrekte Erkenntnisse haben kann. Das geht nicht.
Ja,
das
absolut.
Das aus dieser Diskussion. Also das sind so viele Fragestellungen, die ich halt auch durchlebt habe. Und das ist meine Erfahrung dazu. Das möchte ich einfach mal teilen, weil ich das sehr schön finde, wenn man, also oder dass ich das eben irgendwann zulassen konnte. Manchmal muss ich im Nachhinein sagen, gut, es war nicht korrekt. Es war gültig, aber nicht korrekt.
Ja, genau. Ja, okay. Ja, danke dir. Danke. Ja. Also, das ist unser Job, genau diese blinden Flecken und unsere Mental Afflictions uns abzutrainieren, in welcher Form der Praxis auch immer. Und wir müssen geduldig mit uns sein, weil erst auf dem fünften Pfad, wenn wir die völlige Erleuchtung oder das Nirvana erreicht haben, ja, sind wir frei davon. Vorher nicht. Und das müssen wir uns auch wirklich hinter die Ohren schreiben. Und das führt auch so ein bisschen, also bei mir zumindest, zu mehr Geduld und sollte zumindest auch zu mehr Demut führen. Petra.
Du hast gesagt, das Wissen, das man sozusagen in einem konkreten Job weitergeben will, soll man aufladen. Mhm. Kannst du vielleicht noch ein paar Worte dazu sagen, wie genau man das machen soll, kann? Also ich stelle mir nur vor, ich weiß nicht, ob ich richtig bin, sondern angenommen, ich beobachte, wie jemand anderer Wissen an jemand anderen weitergibt und das gut macht, dass ich dann sage, super, das gefällt mir, wie der das gemacht hat, ich freue mich drüber und widme das meiner eigenen Art, dass ich das auch so kann, so wie ich das beobachtet habe, wie jemand das gut gemacht hat.
Ja,
wäre das eine Möglichkeit?
Das ist eine Möglichkeit, ne? Und die andere ist wirklich aktiv dafür zu sorgen, zum Beispiel, dass jemand in der Lage ist, auf gute Weise Wissen weiterzuvermitteln. Also in deinem Fall jetzt, ne? Mhm. Dass du schaust, dass vielleicht Kollegen auch bestimmte Wissensquellen zur Verfügung stehen, dass du sie ermutigst, dass du dass du wirklich aktiv auch anderen hilfst, okay, wenn das Thema ist.
Ja.
Ja.
Ja. Hm? Okay, danke.
Damit laden wir auf. Ne? Das ist dieses Tucker-Beispiel aus dem Karmic Management. Ulrike.
Du kannst zum Beispiel die Knowledge Base unterstützen mit Geld oder Wikipedia. Also ich mache das, weil ich auch davon abhängig bin, Dinge schnell weitergeben zu können.
Mhm. Okay. Ja. Genau, ja.
Danke.
Gut, jetzt müssen wir noch ein paar Worte zur Struktur der ECI-Kurse. Also, wir konzentrieren uns im ECI auf die fünf großen Werke und nicht so sehr auf den Lamrim. Das heißt, die Kurse brauchen mehr Zeit, gehen mehr in die Tiefe und vermitteln Wissen in hoher Qualität. Wobei, mittlerweile stimmt das wahrscheinlich gar nicht mehr, weil so wie Geshe-la den Lamrim jetzt vermittelt, ist das natürlich, geht das enorm in die Tiefe. Aber dennoch, wir Absolventen der ACI-Kurse sollen Lehrer sein, die ihre Materie gut kennen natürlich. So, nun gibt es bei uns eine Tendenz zu denken, dass das Wissen, das wir jetzt hier studieren, zu kompliziert ist für uns Westler. Und deswegen machen viele Lehrer das simpler und verwässern die Teachings. Und da ist Geshe-la sehr, sehr deutlich und sagt, das ACI akzeptiert diese Haltung nicht. Alle Kurse basieren auf den Originaltexten. Wir studieren die Original-Abhidharma-Kosha, die originalen Madhyamika-Texte, die original-Pramana-Texte. Viele Texte sind bisher noch nie übersetzt worden und nur von tibetischen und indischen Meistern gelesen worden. Und all das, dass uns das zugänglich ist, haben wir unserem Lehrer und seinem ACIP zu verdanken. Und das Problem ist, dass man halt sich nicht hinsetzen kann und die Abhidhamma Kosha lesen kann wie den Diamantschneider. Das haben wir jetzt schon öfter besprochen. Es braucht eine Erklärung von einem guten Lehrer, der dieses Wissen hat, und das werdet ihr sein. Und diese Erklärung muss in einer klaren und gut verständlichen Sprache gegeben werden. Ohne Fremdworte, ohne gedrechselte Sätze, ohne Sanskrit und auch ohne die Verpflichtung, Tibetisch zu lernen. Wir brauchen die Originaltexte als unsere Basis, als Quelle. Aber die sollen in einer normalen Sprache, die jeder verstehen kann, erklärt werden. Und natürlich ist es großartig, wenn jemand Tibetisch lernen möchte, aber das soll keine Voraussetzung sein. Die Texte waren nie gemeint als Bücher, die für sich selber stehen. Es waren immer Anleitungen, denen man mit einem guten Lehrer an seiner Seite folgt.
Kannst du es bitte nochmal wiederholen, was du jetzt gesagt hast?
Was ich jetzt gesagt habe, das war, dass die Bücher nie gemeint waren, dass sie für sich selber stehen. Das war, dazu waren sie niemals weitergegeben worden oder aufgeschrieben worden, sondern es waren immer Anleitungen, denen man mit einem Lehrer an der Seite folgt. Damit diese Texte und die Zusammenhänge erklärt werden können. Und die werden uns mit dem Segen einer mündlichen, direkten Übertragung vermittelt. Leiblich sozusagen. Es gibt eine dreifache Absicht hinter den Kursen. Also, zum einen sollen wir immer diese Original-Sanskrit-Texte zugrunde legen. Die Texte wurden entweder von einem allwissenden Wesen niedergeschrieben oder diktiert. Und wir können diese Inhalte auf moderne und zeitgemäße Weise wiedergeben, aber in keinster Weise verbessern oder verändern. Ja? Diese Texte sind unfehlbar. Zweitens, die Inhalte müssen in unserer Sprache interpretiert und präsentiert werden, in normalen Deutsch, ohne seltsame philosophische Begriffe, was nicht immer möglich ist, durchgängig. Aber wir sollten uns bemühen, Worte zu finden, die wirklich jeder verstehen kann. Es gibt keinen Grund, sie unverständlich zu machen. Ja? Und das ist kein Zeichen von Intelligenz oder Wissen, mit Fremdworten um sich zu werfen. Und Gisela sagt, wenn eine Übersetzung seltsam klingt, dann könnt ihr sicher sein, dass die Übersetzung schlecht ist und nicht das Original. Die Originaltexte sind wunderschön und klingen großartig in Tibetisch, sagt unser Lehrer. Und beim Lehren müssen wir zwei Grundsätze beachten. Zum einen, also wir verwenden die Originaltexte, und zum anderen präsentieren wir sie in einer normalen Sprache unserer Schüler. Und Lord Buddha macht das genauso. Wir hatten beim DCI 8 die wundervolle Liste von den 64 Merkmalen erleuchteter Rede. Ja? Und eine der wichtigsten Regeln ist, die Sprache der Zuhörer zu sprechen. Also jeder sogenannte einfache Mitbürger soll diese kostbaren Belehrungen verstehen können. So müssen wir das weitergeben. Und die dritte wichtige Regel ist der Segen der direkten mündlichen Übertragung. Ein menschliches Wesen gibt den Segen der Übertragungslinie weiter in der Klasse. Deshalb können und sollen wir die ACI-Kurse nicht komplett aus Büchern lernen oder vom Band oder per Skype. Ja, ich meine, ihr alle da draußen habt auch schon direkt die Kurse besucht, das weiß ich. Ja? Also wir brauchen den direkten Kontakt mit einem lebendigen Lehrer. Und nur auf diese Weise soll die Information weitergegeben werden. Es gibt faktisches Wissen, das durch Bücher und Aufnahmen verbreitet werden kann, aber es gibt eine kontinuierliche, lückenlose Übertragung seit mündliche Übertragung seit Lord Buddha. Und es gibt eine spezielle Synergie, die entsteht zwischen dem Lehrer und den Schüler, die wir nicht ersetzen können. Es muss ein direkter Kontakt zu einem menschlichen Lehrer bestehen. Der Segen der mündlichen Übertragung muss ohne Unterbrechung fortbestehen. Und das darf nichts Arrogantes kriegen. Natürlich nicht. Ja? Das ist kein Grund, blasiert oder überheblich zu werden. Das ist nur etwas, was wir verpflichtet sind zu tun aufgrund unserer Übertragungslinie. Ihr. Wenn wir einmal die Belehrungen gehalten haben oder erhalten haben erstmal, ja, dann werden wir zum nächsten Kettenglied in der Linie. Und es ist unsere Verantwortung, die Lehre weiterzugeben. Die mündliche Verantwortung ist, die mündliche Übertragung ist unsere Verantwortung. Wir studieren das nicht aus selbstsüchtigen Gründen. Vielleicht fangen wir so am Anfang an, dass wir sagen, ey, wow, da möchte ich mehr von wissen. Wie geht denn das? Was steckt denn da dahinter? Aber je weiter wir kommen, desto mehr muss uns klar sein, dass es darum geht, wie wir am besten allen Wesen helfen können. Und es sollte uns klar sein, dass das das Lehren ist. Und Geshe-la sagt auch, dass jede Generation von sich denkt, dass sie nicht so gut wie die vorherige wäre. Und vielleicht ist das ja auch wahr. Ja? Aber das ist alles, was uns jetzt gerade zur Verfügung steht. Ja? Und wir können deshalb nicht den Mut verlieren oder denken, wir sind nicht gut genug oder nicht klug genug. Wir müssen die Inhalte, so gut es uns möglich ist, lernen und dann mutig weitergeben. So, das ist also nicht nur wünschenswert oder möglich, sondern unsere Verantwortung. An dieser Stelle, Kurs 16, habt ihr alle schon viel gelernt und ich habe das ja von euch erfragt. Ihr habt wirklich schon viel gelernt und einige haben ihr Ziel auch schon erreicht, dieses wichtige Etappenziel, jetzt hiermit, ja. Und ihr dürft nicht zu der Stelle werden, an der die Kette nach 2.500 Jahren bricht. So, und jetzt machen wir eine kurze Pause, es sei denn, es gibt noch eine Frage, Dörte.
Das, was du eben beschrieben hast, ist eine sehr hohe Anforderung. Und das ist ausgesprochen verständlich. Und es ist das erste Mal, dass ich bei einem ACI-Kurs persönlich das mit dem Lehrer erlebe und ich finde es wundervoll. Bleibt dann trotzdem die Frage, wenn vielleicht auch andere außer uns beiden oder so, wie ich das für mich jetzt nur sagen kann, den Wunsch haben, neben einem Berufsleben, was uns trotzdem wichtig ist, an einem Wohnort, der nun mal einfach gegeben ist, schnell mit den ACI-Kursen vorankommen möchten, weil die restliche Lebenszeit begrenzt ist. Wie können wir erreichen, dass möglichst bald der ACI 8 live in Hamburg angeboten wird? Und der 9er und der 10er, so ganz schnell. Ist der einzige Weg möglich, ACI 1 anzubieten in Hamburg als Live-Kurs?
Nein. Also, okay, dieser Live-Kurs, also es geht... Da, um diese mündliche Übertragung. Aber ich meine, wir alle merken, den Unterschied doch, ob wir das jetzt online oder per Skype studieren oder ob wir hier in diesem Kreis, es ist ja nicht nur die mündliche Übertragung von einem Lehrer direkt, sondern es ist ja auch die Gemeinschaft, das zusammen zu studieren, die Fragen, von denen wir lernen. Da passiert ja ganz viel noch nebenher. So, und deine Frage, er hat einfach eingeladen und das organisiert und das könnt ihr jederzeit machen und ihr könnt einen Lehrer einladen, ob das jetzt Venerable Phil ist, ob das Peter ist, ob ich das bin, wer auch immer. Das ist unser Job, wir kommen gerne, wir lehren gerne. Ja? Alle ACI-Lehrer, genau.
Alle.
Habe ich ja auch.
Amerika oder wer, wenn ihr denkt. Ne?
Ja, genau. Die Sönam macht ACI-Kurse. Holger macht ACI-Kurse.
Sarani
aus den USA, genau. Und also wirklich alle. Das habe ich aber gesagt. Jeden. Ja?
Du hattest gesagt, man soll sie einmal auf Deutsch hören.
Das hatte ich auch gesagt. Also es ist gut, wenn wir das in unserer Sprache hören. Auch das ist eine Erfahrung, die wir alle gemacht haben. Es ist noch mal was anderes, ja? Ja, genau.
Ich nehme gerne Bewerbungen für die Unterstützung im Übersetzerteam für die SEI-Kurse entgegen. Also wir sind jetzt mit 5 fertig, 1 bis 5. Und wir haben noch 12 to go. Obwohl die letzten 3 wahrscheinlich copy-paste sind. Also
ja, genau.
9 to go. Wer da möchte, bitte mir einfach, ich verteile dann die Klassen und gerne.
Musst du dich dann nochmal Korrektur lesen?
Ja, wir haben ein ganzes Team von Leuten, die das ist genau das Wichtigste. Korrigieren auch.
Und gibt es eine Liste für bestimmte Wörter, die...
Ja, es gibt ein Glossar.
Das ist nämlich ein ganz wesentlicher Faktor.
Es gibt ein Glossar.
Gut vorbereitet.
Ja. Okay, lasst uns eine kurze Pause machen. 20, ich würde sagen 20 Minuten, dann müssten wir es schaffen, in einer Stunde ohne Fragen durchzukommen.